Herzlich willkommen zur Berufungsgeschichte bei Radio Hureb, sagt Gabi Fröhlich. Einer der heutigen Tagesheiligen ist der Apostel Philippus. Von seiner Berufung heißt es im Johannesevangelium: Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Wir wissen dann aus dem weiteren Verlauf, dass Philippus schon kurz darauf Nathanael trifft und ihn zu Jesus führt, also sozusagen im Handumdrehen zum Apostel wird. So schnell kann es mit Berufung gehen. Manche erleben das auch heute noch so, aber die meisten Priester und Gottgeweihten, bei den meisten reift die Berufung doch eher allmählich heran. Wenn Gott etwas will, dann ist er hartnäckig. Das sagt Schwester Ruth Schönenberger. Sie gehört zum Orden der Missionsbenediktinerinnen, lebt in Tutzing am Starnberger See. Für diese Sendung ist sie in unser Studio München gefahren. Herzlich willkommen, Schwester Ruth.
Ja, ich sage auch ein herzliches Willkommen.
Dankeschön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Wir hören Sie deshalb besser, als wenn Sie nur am Telefon wären. Also schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Schwester Ruth, Sie sind Missionsbenediktinerin. Was bedeutet das?
Ja, das ist eine Gemeinschaft, die aus zwei Richtungen im Grunde besteht. Oder es einerseits Benediktinerinnen, also Frauen, die miteinander den Tag ordnen nach dem Gebet, Gott loben und preisen, die arbeiten und die Gemeinschaft leben, die aber sich auch als Missionarinnen verstehen und sich von Gott zu den Menschen senden lassen. Und bei uns ist es auch eine Dimension, die weltweit ist. Unser Gründer ging 1885 gerade zum Katholikentag nach Münster. Und das finde ich gerade schön. Nächste Woche gehen wir auch wieder dorthin. Mal schauen, was Gott dann dort mit uns tut.
Oh, wie schön. Dann werden Sie auch das Team von Radio Horeb dort treffen können. Das ist auch ein Hinweis an alle. Halten Sie Ausschau alle nach dem Stand von Radio Horeb auf dem Katholikentag. Aber auch Sie werden als Missionsbenediktinerin dort anzutreffen sein. Das ist schön. Wo gibt es denn Ihre Ordensschwestern heute überall?
Die gibt es auf der ganzen Welt. Wir sind ungefähr 1350 Schwestern aus 27 Nationen. Also es gibt es auf allen Kontinenten. Leider nicht mehr in Australien, da waren wir mal, aber jetzt nicht mehr. Aber es ist inzwischen eine weltweite Gemeinschaft.
Auch mit Schwestern aus den einzelnen Ländern wahrscheinlich dann.
Aus 27 Nationen sind wir inzwischen. Das ist eine sehr bunte internationale Gemeinschaft. Mit allem, was das dann auch bedeutet. Das Internationale ist nämlich immer gar nicht so einfach zu leben, aber sehr herausfordernd und sehr interessant.
Ja, spannungsreich wahrscheinlich und darin wahrscheinlich auch sehr dynamisch. Lag Ihnen denn persönlich, Schwester Ruth, die Mission immer schon am Herzen, dass Sie genau in solch einen Orden gegangen sind?
Die Mission, also Mission ist ja so ein Begriff, der sehr sich gewandelt hat. Für mich ist Mission eigentlich das Wesentliche, mich von Jesus senden zu lassen. Und das kann auch nach Oberbayern sein. Also von daher muss ich nicht ins Ausland gehen. Auf das werde ich aber im Folgenden noch gerne kommen.
Ja, schön. Wir werden jetzt also Ihre Berufungsgeschichte hören und freuen wir uns, wenn wir uns danach dann auch mit Ihnen noch ins Gespräch kommen können. Also wir hören jetzt die Berufungsgeschichte von Schwester Ruth.
Jo, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen heute meine Berufungsgeschichte erzählen darf. Ich habe aber bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich das gar nicht so einfach finde, wo ich da anfangen und wo ich da aufhören soll. Weil Berufung ist für mich nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern Gottes Ruf ergeht immer wieder an mich, Tag für Tag, nicht nur in den großen Entscheidungen im Leben. Ja, heute, Sie haben es schon gehört, bin ich Missionsbenediktinerin und da denke ich beim Wort Berufung natürlich gleich an das erste Wort der Regel Benedikts. Sie beginnt mit dem Wort Höre. Rufen und Hören, das gehört zusammen. Und für den heiligen Benedikt ist das wichtigste Kriterium beim Eintritt, ob diejenige, die eintreten möchte, wirklich Gott sucht. Auf der Suche bin ich in meinem Leben sicher immer gewesen, weil ich Leben einfach sehr, sehr spannend finde und sich mir immer wieder neue Türen aufgetan haben und das auch immer noch tun. Habe ich dabei immer Gott gesucht? Kann ich das selber beurteilen? Ich möchte es anders herum betrachten. Ich habe da einen Satz von Pfarrer Brandner aus München in Erinnerung. Er besetzte den Namen Gottes auf Bayerisch mit des Sixtanscho. Also diesen überraschenden Gott, den habe ich immer wieder erleben dürfen. Und vor Jahren hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das leben werde, was ich jetzt lebe. Und darüber bin ich sehr froh. Ich habe vor kurzem auch ein Gedicht von Andreas Knapp gelesen, der neulich bei uns war, wo es am Schluss heißt, alt und ernüchtert möchte ich vor allem zugeben, egal wohin ich auch gestolpert bin, bist du mir unablässig nachgefolgt. Das finde ich eine sehr, sehr tröstliche Aussage, denn sie spricht von der Treue Gottes. Und er ist es ja, der es immer wieder mit uns versucht und der uns auf Bahnen locken möchte, an die wir vielleicht gar nicht denken. Und so glaube ich fest, dass man im Leben Schritt für Schritt lernen darf und dass Gott einen auf diese Weise immer tiefer in die Nachfolge Christi hineinführt. Unterwegs versteht man das nicht immer. So möchte ich Ihnen jetzt ein wenig aus meinem Leben erzählen, was mir zur Überschrift Berufungsgeschichte einfällt. Es sind einige Etappen, auch ganz kleine Erlebnisse, die sich aber dann in der Rückschau mitunter zu einem erstaunlichen Bild zusammenfügen. Aber das Wichtigste an Berufung, das kann ich Ihnen vermutlich nicht erzählen, weil das nicht vermittelbar ist und weil es nicht in Worte zu kleiden ist. Oder auch viel zu persönlich. Aber nun ein paar Erzählungen aus meinem Leben. Geboren bin ich in Lindenberg im Allgäu. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen, in den Zwischenbereichen Neffen und Nichten und Großnichten und ein Großneffe, unsere Familie. Meine Eltern sind beide schon verstorben. Das Familienleben war zum einen durch eine große Verwandtschaft und Bekanntschaft geprägt. Das eröffnete immer viele Möglichkeiten, etwas miteinander zu machen, in ganz verschiedenen Bereichen, auch ganz viel bei Sport. So habe ich von Anfang an ein Miteinander und Gemeinschaft erlebt, mit den bereichernden, aber sicher auch mit den schwierigen und herausfordernden Zeiten. Doch lebe ich bis heute sehr gerne in Gemeinschaft. Kirche und Religion gehörten zu unserem Leben damals ganz selbstverständlich dazu. Natürlich ging man sonntags in den Gottesdienst, das war überhaupt keine Frage. Ich ging gerne mit und soweit ich zurückdenken kann, war ich irgendwie immer schon fromm. Ich bin auch, obwohl ich ja alles andere als eine Frühaufsteherin bin, freiwillig in die Schulmesse gegangen, die vor dem Schulunterricht war. Mir hat das einfach gefallen und gut getan. Was ich nicht so mochte, war, wenn wir vom Lehrer dann gemaßregelt wurden und Disziplin üben mussten. Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass wir nach dem Empfang der Kommunion in die Kirchenbank zurückgehen sollten, uns hinknien und ja nicht herumschauen durften. Deshalb mussten wir die Hände vors Gesicht halten, sonst drohte irgendetwas. Heute verstehe ich schon, dass uns das dazu führen sollte, dass wir beim Gebet bleiben sollten. Damals aber hat es mich nach einiger Zeit gereizt, auszuprobieren, was denn geschieht, wenn ich das nicht mache. Und siehe da, es geschah gar nichts. Das hat mich einerseits enttäuscht, im wahrsten Sinne des Wortes, und dadurch auch befreit. Gottlob. Ich nenne dieses simple Beispiel, weil ich nicht nur frohe Botschaft hörte, sondern auch viel Bedrohliches vermittelt wurde. Ich habe damals Kirche mit viel Vorschriften erlebt, mit sinnvollen oder mit unverständlichen, wie auch immer. Und manche Theologie konnte ich auch nicht so recht verstehen. Ich habe mich aber immer schon gegen den Satz aufgelehnt, das musst du eben glauben. Das kann es nicht sein, denke ich. Ich kann heute vieles stehen lassen, was ich nicht verstehe und mir nicht eingeht. Vielleicht verstehe ich es ja später einmal. Aber ich möchte meinen Glauben nicht mit unverstandenen Formeln zum Ausdruck bringen müssen und ich möchte auch nicht meinen Verstand abgeben. Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es. So hat Frère Roger von Thésée einmal gesagt. Ich habe im Lauf meines Lebens erlebt, dass ich immer etwas dazulernen darf, dass ich auch vieles falsch machen darf und dass sich mein Glaube verändert und wächst. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, das sollte später dann mal mein Professspruch werden. Und er wird mir immer wichtiger, weil ich glaube, dass Gott uns sehr ernst nimmt und uns als freie Menschen möchte, die das entwickeln, entfalten und leben, was er in sie hineingelegt hat. Glaube und Leben ist für mich auch so etwas wie das Auspacken einer großen Schatzkiste. Ich ermutige heute gerne Leute, die ich begleiten darf, sich eigene Gedanken zu machen. Und hilfreich ist mir da natürlich immer der Blick auf Jesus, wie er mit vielem umgegangen ist. Da kann ich immer wieder viel Neues lernen und ich muss das auch tun. Ich finde, dass Christentum vom Einzelnen viel verlangt und sehr anspruchsvoll ist. Liebe ist nicht immer logisch und sie kostet auch etwas. Aber Glaube sollte authentisch gelebt werden, damit er im Leben tragen kann und andere ansteckt. In unserer Familie war Gastfreundschaft immer selbstverständlich. Meine Mutter führte ein sehr gastfreundliches Haus und bei uns waren Leute immer willkommen und waren auch oft im Haus. Als Kinder durften wir auch ins Ausland zu Familien in Ferien fahren, wo uns dann umgekehrt jemand aus diesen Familien besuchte. Heute lebe ich in einer internationalen Kongregation und Benediktinerinnen ist Gastfreundschaft sehr wichtig. Es gab auch in unserer Schule einige Möglichkeiten zum Schüleraustausch. Damals war es schon sehr weit, nach England und Frankreich fahren zu dürfen. Heute lächeln vermutlich Jugendliche nur darüber. Mir ist aus dieser Zeit sehr in Erinnerung das Thema Versöhnung. Uns besuchte einmal eine französische Klasse und bei der Vorbereitung des Besuchs haben wir unserem Lehrer in unserer Naivität vorgeschlagen, den französischen Gästen die Marseillaise vorzusingen. Darauf erklärte er uns erst einmal den Text dieser Nationalhymne und dann wollten wir das nicht mehr singen. Wir hatten Franzosen ja selbst nicht als Feinde erlebt, geschweige denn, dass wir gegeneinander Krieg geführt hätten. Für uns war es schon ganz selbstverständlich, dass Friede herrschte. Ich war mir damals nicht bewusst, welch tiefe Gräben überbrückt werden mussten und was diese Schritte zur Versöhnung für Leute, die den Krieg miterlebt hatten, kosteten und bedeuteten. So erinnere ich mich auch noch an eine eher wohl zufällige Begebenheit, als ich einmal in England war. Da ging ein alter Mann auf mich zu und schenkte mir ein Hufeisen. Er kannte mich gar nicht. Er wusste nur, dass ich Deutsche bin. Für ihn war es ein ganz bewusster Versöhnungsschritt auf mich Deutsche hin. Seinen Gesichtsausdruck habe ich bis heute noch in Erinnerung. Und ich wünsche mir sehr, dass wir heute dieser kostbaren Errungenschaften der Versöhnung unter Völkern wieder viel mehr bewusst sind und sie hegen und pflegen. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass sie leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Versöhnung ist ein Thema, das überall immer wieder Thema ist, auch in Gemeinschaft und in jeder Beziehung und in jeder Partnerschaft. Ja, nach dem Abitur hieß es dann für mich, von Lindenberg wegzuziehen, und ich ging nach München. Ich studierte dort Volkswirtschaftslehre. Ich weiß bis heute eigentlich nicht so recht, weshalb ich das tat. Zwei Leute haben mir das vorgeschlagen und ich habe mich darauf eingelassen. Und ich habe es eigentlich bis heute nicht bereut, weil ich dort Denken in größeren Zusammenhängen gelernt habe. Ich wohnte damals in einem Studentinnenheim von Franziskanerinnen. Eine Klassenkameradin meines Bruders wohnte dort und deshalb habe ich mich dort beworben und wurde auch angenommen. Die Nähe zur Uni war sehr praktisch. Das war mein Hauptmotiv, dort einzuziehen. Ich ahnte damals nicht, dass ich mit künftigen Mitschwestern unter einem Dach zusammen wohnte, die dort zum Studium waren. So knüpfen sich oft Fäden, die sich erst später in ein Bild einfügen. Nach 4 Semestern habe ich mich dann entschieden, nach Freiburg zu gehen und dort weiter zu studieren. Es war gut, dass ich von Freiburg wegging. Ich kam in eine ganz neue Welt in Freiburg. Ich ging auch dort in die Hochschulgemeinde. Das war, wir sind jetzt in den bewegten Zeiten der damaligen Studentenunruhen, aber schon etwas in ihren Ausläufern, für mich religiös eine ganz andere Welt. Dort wurde alles hinterfragt. Wir hatten zwar auch in der Schule viele Diskussionen über Gott und die Welt, aber in Freiburg hatte das noch ganz andere Dimensionen. Was mich weiter begleiten sollte und was mich sehr bereichert hatte, war, dass ich dort lernte, dass die Geschichten der Bibel nicht einfach Geschichten von damals waren. Ein markiger Satz war, dass man die Bibel ernst und nicht wörtlich nehmen sollte. Zum anderen kam ich dort mit der ganzen gruppendynamischen Welle in Kontakt, die in unserem Studentenleben viel Raum einnahm. Und wir hatten natürlich ganz viele politische Diskussionen. Da lernte ich viel Neues in ganz verschiedenen Richtungen. Bislang in Lindenberg war mir eher die bayerische katholische CSU-Welt vertraut. Jetzt aber kam ich mit Leuten aus der kommunistischen Hochschulgruppe in Kontakt, die sich genauso wie die katholische Hochschulgemeinde mit KHG abkürzte. Die Verwechslungen brachten manche amüsante Debatten zustande. Dort lernte ich viel für mein Volkswirtschaftsstudium, weil wir uns erst den Stoff aneigneten und dann überlegten, was man aus kommunistischer Sicht dazu sagen konnte. Und dann gab es entsprechende Diskussionen mit unseren Professoren. Für mich war es auch sehr interessant, mit all meinen neuen Erkenntnissen nach Lindenberg zu kommen und sie dort auszuprobieren. Meine Eltern und ihren Freunden standen die Haare zu Berge, was ich da von mir gab. Für mich aber war es sehr hilfreich, ganz andere Sichtweisen des Lebens kennenzulernen und sie zu diskutieren. Meine Eltern in Lindenberg hatten ein Unternehmen und dadurch galt man etwas am Ort. Nur verschwieg ich das besser bei den Kommilitonen, denn damit war ich ja eine böse Kapitalistin. Mich erschreckten damals diese Feindbilder, die oft mit heftigen Emotionen zutage traten. Ich kannte ja eben auch die andere Seite. denn ich hatte in der Familie mitbekommen, was es heißt, sein Geld in ein Unternehmen zu stecken und so für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verantwortung zu tragen. Das ist alles andere als leicht und sorgenfrei. Und das nur zu verteufeln und abschaffen zu wollen, erschien mir auch nicht als Lösung. Aber wie kommt man zu einer menschlichen Unternehmensführung? Ein Thema, dessen Brisanz ich heute bei ganz vielen Menschen erlebe in der geistlichen Begleitung. Viele werden heute Opfer der Rendite, die angeblich erzielt werden muss, und sie laufen dann sehenden Auges in ein Burnout hinein. Aussteigen können sie nicht, keine Chance. Das geht erst, wenn sie krank sind und eine Therapie brauchen. Und danach müssen sie wieder in ihr Unternehmen zurückgehen, wo sich gar nichts geändert hat. Ich habe mich damals als Studentin schon gefragt und tue es auch heute, ob es nicht sehr hilfreich sein könnte, die Reichen und die Leiter von Unternehmen zu den Werten des Evangeliums zu bekehren. Ja, und heute bin ich Priorin meiner Gemeinschaft und darf mich in dieser wahrlich schwierigen Kunst des Leitens üben. Benedikt weiß darum und schreibt in seiner Regel, er muss wissen, welch schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich nimmt, Menschen zu führen und der Eigenart vieler zu dienen. Benedikt geht es um die Menschen und nicht um das Geld. Das sagt er ganz deutlich. Wegen des vielleicht allzu geringen Klostervermögens soll er sich nicht beunruhigen. Vielmehr bedenke er das Wort der Schrift: Such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch dazugegeben. Aber zurück nach Freiburg. Eine weitere wichtige Erfahrung war in dieser Zeit die Beschäftigung mit Entwicklungspolitik, was uns sowohl im Studium als auch in der Hochschulgemeinde damals intensiv beschäftigte. Sehr nachdrücklich ist mir der Besuch des damaligen Bischofs von Domhelder Camara von Olinda und Resif in Erinnerung. Er sagte uns, und das war damals neu, dass wir nicht zu ihm nach Brasilien zu kommen bräuchten, sondern dass wir hier bei uns in Deutschland nach den Ursachen schauen sollten, warum es den Menschen in vielen Ländern so schlecht gehe. Und wir sollten unsere Energie dafür einsetzen, hier etwas zu verändern. Das war damals so aktuell wie heute. Denken wir nur an die Flüchtlingsströme. Schon seit Jahrzehnten leben wir auf Kosten anderer und wundern uns jetzt, dass das Konsequenzen hat, die uns betreffen. Ich engagiere mich heute ein wenig im Netzwerk Afrika Deutschland. Das ist ein Zusammenschluss von Orden, der aufgrund ihrer konkreten Arbeit in afrikanischen Ländern Lobbyarbeit in Brüssel und Berlin machen und Abgeordneten konkrete Informationen von vor Ort geben. Und ab und zu erreichen wir etwas, was den Menschen in Afrika hilft. Das gehört für mich heute ganz wesentlich zur Nachfolge Christi. Und heute lebe ich in einer Gemeinschaft, die in vielen Ländern tätig ist. Ich bin aber gerne auch Missionarin in Deutschland. Da hat Domhelder Camara vielleicht vor vielen Jahren dazu einen wichtigen Impuls für mich gegeben. Etwas anderes ist mir von diesem Bischof auch noch sehr in Erinnerung. Er hatte es damals sehr schwer, weil seine nächsten Mitarbeiter inhaftiert und sehr schlecht behandelt, ja, auch ermordet wurden. Das war ihm sehr arg, weil er ja wusste, dass man eigentlich ihn damit treffen wollte. Und mit all diesen Sorgen im Herzen sehe ich heute noch sein Gesicht vor mir, als er einen Vogel auf einem Baum sah, den er mir zeigte, und er strahlte einfach. Diese Freude hat mich zutiefst berührt. Er hatte ein sehr weites Herz und strahlte viel Liebe und Freude aus. In allem, was er erlebte und erleiden musste. Etwas tief in ihm gab ihm Kraft und Freude. Das berührte mich sehr und wies mir eine Spur, die ich erst später wirklich entdecken durfte. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, ging ich wieder nach München. Dort bekam ich eine Stelle im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr. Hier arbeitete ich die nächsten 12 Jahre. Ich betätigte mich im Bereich Industriepolitik und später Handelspolitik und lernte dabei viel von Bayerns Wirtschaft kennen. Das war sehr interessant, weil ich erleben konnte, wie Politik konkret läuft. Das waren Erfahrungen, die mir auch jetzt im Orden hier und da hilfreich sind. In München schaute ich anfangs aus dem Fenster meiner Wohnung hinaus und sah 2 Kirchtürme. Ich entschied mich dann für den einen der beiden und so führte mich mein Weg in die Pfarrei St. Benno. Dort war ich im Pfarrgemeinderat tätig und viel im Bereich Erwachsenenbildung. Sehr wichtig wurde für mich in dieser Pfarrei, dass eines Tages ein Team des Neokatechumenats dorthin kam, die damals noch recht neu in Deutschland waren. Was für mich und für meinen Glaubensweg damals ein Quantensprung war, das war, dass ich entdeckte, dass Wort Gottes mich direkt meint, mich anspricht und mir in meiner konkreten Situation etwas sagt. Ich erinnere mich noch heute an eine Eucharistiefeier, wo mir zutiefst im Herzen klar wurde, wie ich in einer bestimmten, für mein Leben sehr wichtigen Situation weitermachen sollte. Das war etwas Neues für mich und das hat mich innerlich sehr angerührt und auch fasziniert. Ich habe das auch bei vielen anderen Leuten, die in der Gemeinschaft waren, miterleben dürfen. Sie haben ihr Leben sehr verändert, weil sie in der Begegnung mit Jesus und seinem Wort und in der Begegnung mit den Menschen in der Gemeinschaft ihr Leben neu sehen gelernt haben und ernsthaft in die Nachfolge Jesu eingetreten sind. Ernst und heiter und sehr lebendig. Das hat mich damals sehr begeistert. Ich hatte mir dann ernsthaft überlegt, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und Katechistin zu werden. Das konnte bedeuten, dass man irgendwohin mit einem Team ausgesandt wird. Ich lebte in einer großen Spannung aus Begeisterung und einer inneren Bremse in mir. Eines Tages hatten wir ein Bibelgespräch. Es ging um die Bibelstelle, wo Petrus aus dem Boot aussteigen und auf Jesus zugehen will. Ich sagte damals in dem Bibelgespräch, dass ich furchtbar Angst hätte, als ich mich in Petrus hineinversetzte. Dann sagte eine Frau, dann lass es halt und setz dich wieder. Sie wusste gar nicht, was mein konkreter Hintergedanke war. Für mich aber war ihr Satz eine große Erlösung. So ließ ich dieses Vorhaben und war ganz erleichtert und in Frieden. Mein Weg ging anders weiter. Mir wurde wichtig, Nachfolge Christi konkret mit anderen zusammenzuleben. Doch das Wie war mir noch nicht klar. Ich machte in der Pfarrei viel auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und nahm deshalb im Bildungshaus in Bernried an einer Fortbildung teil. Es sollte nicht bei einem Kurs bleiben und ich fuhr ab und an dorthin. Mir gefiel es dort. Ich lernte in den Kursen Leute kennen und ich lernte die Schwestern kennen. Wenn ich durch den Torbogen fuhr, war es für mich wie ein Nachhausekommen. Und eines Tages wurde neu ein sogenannter Bernrieder Kreis begonnen. Leute, die in engerer Anbindung an die Schwestern und ihr Beten und Arbeiten leben wollten. Da war ich gerne dabei, denn so etwas suchte ich. Und eines Tages hörte ich in einer Lesung in der Osternacht noch mehr, und mir war klar, dass ich dort eintreten sollte. Ich wartete aber noch ein Jahr mit dem Eintritt, weil ich schauen wollte, ob ich das auch wirklich will und ob ich es vor mir, vor anderen vertreten kann. Ich war bei meinem Eintritt Mitte 30, was damals recht alt war. Es bedeutete ja auch, eine Beamtenkarriere aufzugeben, in der ich schon so manche Stufe auf der Karriereleiter erklommen hatte. Aber erstaunlicherweise war das für mich überhaupt nicht schwer, das alles loszulassen. Ich erinnere mich noch gut an so manche Reaktion, als ich mich von meinen Kollegen verabschiedete. Für mich war es erstaunlich, wie viele mir auf einmal von ihrem Privatleben erzählten. Wir begegneten uns auf einer ganz anderen Ebene. Das fand ich wunderbar und dachte mir, warum war das nicht schon früher möglich? Und zu einigen habe ich bis heute Kontakt. Und das finde ich sehr schön. Im Fernsehen lief damals wieder der Film Geschichte einer Nonne. Das im Kopf konnten sich manche nun gar nicht vorstellen, dass ich mich für solch ein Leben entschieden hatte. Ich auch nicht. Aber so hatte ich auch die Gemeinschaft in Bernried ja auch nicht erlebt. Ich freute mich dort auf Bildungsarbeit, Arbeit mit Bibel und schätzte sehr die Internationalität der Gemeinschaft und den weiten Horizont. Da kam vieles zusammen, was mir im Lauf meines Lebens wichtig geworden ist. Als ich mich von meinem Chef verabschiedete, meinte er, die Schwestern dort haben ein Krankenhaus in Tutzing, das werden sie dann schon eines Tages bekommen. Ich war wie vom Donner gerührt, weil ich das überhaupt nicht in meine Erwägungen einbezogen hatte. Ich bin innerlich in Bernried eingetreten und weiter dachte ich damals nicht. Mein Chef sollte aber später recht bekommen. Dann begann das Postulat in Bernried, zum Glück mit einigen jungen Frauen zusammen. Da galt es, Gemeinschaftsleben zu lernen und sich auf ein neues Leben einzulassen und sich einbinden zu lassen. Wir Missionsbenediktinerinnen sind ja ein missionarischer Orden. Ursprünglich meinte das, dass man ins Ausland geht. Die ersten Schwestern hatten zumeist ein Ticket bekommen, das nur die Hinfahrt beinhaltete. Sie sollten ein Leben lang im Ausland wirken. Als ich eintrat, lag mir gar nicht so sehr am Herzen, ins Ausland zu gehen. Der weltweite Horizont der Gemeinschaft war mir schon sehr wichtig. Aber ich wollte gerne hier etwas tun, weil die Notwendigkeit dazu ja immer offensichtlicher wurde. Da kam vielleicht auch wieder die Begegnung mit Bischof Camara durch. Das Bildungshaus in Bernried war für mich ein Wirkungsfeld, das sehr dem entsprach, was mir wichtig war und wo mein Herz lebendig und froh wurde. Ich habe dort immer wieder bei Kursen mitgemacht und werde demnächst dort auch wieder Menschen bei Exerzitien begleiten. Das ist mir ein Anliegen und eine große Bereicherung, weil man immer wieder viel voneinander lernen darf. In der Zeit der Ordensausbildung war mir auch ein großes Geschenk, dass wir Einzelexerzitien machen durften. Das war erneut für mich eine Erfahrung, die mir sehr kostbar wurde. Ich habe mich in diesen Tagen sehr von Gott angesprochen gefühlt und merkte, dass Gott mir zeigt, wo ich bei mir hinschauen soll, was anders werden soll, wo ich verstärkt weitermachen soll. Und vor allem, dass ich von ihm gemeint und geliebt bin. Da habe ich tiefe Erfahrungen machen dürfen. Vor über 10 Jahren durfte ich dann eine Ausbildung zur geistlichen Begleiterin und Exerzitienbegleiterin machen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich begleite gerne Menschen in ihren Tagen der Exerzitien Und für mich ist es einfach schön, dem Heiligen Geist immer zuschauen zu dürfen, wie er mit Menschen umgeht. Das stärkt mich immer wieder sehr in meinem Glauben. Doch da lagen noch einige Jahre dazwischen. Anders als ich es wollte, wurde ich nämlich nach meiner Profess nach Tutzing versetzt. Das war zwar üblich, aber ich hatte mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt und kannte Tutzing auch kaum. Und wie es mir mein Chef vorausgesagt hatte, bekam ich gleich nach meiner ewigen Profess mit anderen Schwestern zusammen die Verantwortung für unser Krankenhaus übertragen. Das war nun alles andere, als was ich mir wirklich gewünscht hatte. Mir legte eine Mitschwester eine Karte hin, auf der stand: Wer seinen Hund liebt, muss auch seine Flöhe gern haben. So ähnlich kam mir das auch vor. Die Gemeinschaft hatte nun mal ein Krankenhaus und jemand musste sich darum kümmern. Leider lag es für meine Mitschwestern nahe, daran zu denken, mich mit dieser Auftrage zu betrauen. Für mich war das fern meines Denkens, weil ich ja Volkswirtin war und nicht Betriebswirtin. Aber ich übernahm dann diese Aufgabe, die schwer war, bei der ich aber auch ganz viel lernen musste und durfte. Daneben hielt ich aber auch Kurse, begleitete junge Frauen, die sich überlegen, ob Ordensleben eine für sie passende Lebensform ist. Ich übernahm bei uns auch den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, stieg frühzeitig intensiv ins Internet ein, machte unsere Website und engagierte mich auch im Bereich der Internetseelsorge und in einem virtuellen Kloster. Es waren ganz spannende neue Herausforderungen und sehr interessante und bereichernde Begegnungen mit vielen Menschen. Und ich finde es eine wunderbare Aufgabe, aufeinander zu hören und miteinander zu suchen, wie unser Leben gehen und miteinander immer besser gelingen kann. Das gilt in der Gemeinschaft, das gilt für viele Menschen, denen ich begegnen darf. So, und hier möchte ich jetzt gerne einfach einen Punkt machen, auch wenn es natürlich noch viel Interessantes zu erzählen gäbe. Aber ich möchte Sie auch nicht damit erschlagen.
Schwester Ruth, vielen herzlichen Dank. Das war die Berufungsgeschichte von Schwester Ruth Schönenberger von den Missionsbenediktinerinnen in Tutzing. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt die Möglichkeit, in dieser Sendung anzurufen und direkt auch mit Schwester Ruth zu sprechen, vielleicht auch ihre Fragen loszuwerden unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung mit Schwester Ruth Schönenberger, der Priorin des Mutterhauses der Missionsbenediktinerinnen von Tutzing, 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Hureb. Eben haben wir die Berufungsgeschichte von Schwester Ruth Schönenberger gehört. Sie ist Priorin des Priorats der Missionsbenediktinerinnen in Tutzing. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Schwester Ruth haben, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter 089 517 008 008. Schwester Ruth, erstmal nochmals Dankeschön dafür, dass Sie uns Ihre ganz persönliche Geschichte erzählt haben. Es heißt ja, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und man spürt das auch mit diesen einzelnen Stationen, die Sie da durchlaufen haben. Mir ist so ein bisschen hängen geblieben, in Freiburg haben Sie damals so eine intensive Begegnung mit der Denkwelt der Studenten gehabt. Damals wirklich eine Zeit, wo die Revolution in der Luft lag, auch Kirche eher sehr misstrauisch, wenn nicht gar feindlich beäugt wurde. Mir ist da so gekommen, eigentlich, wenn ich da so erlebt habe oder mitgehört habe, wie Sie da durchgekommen sind, wir müssen keine Angst haben vor der Begegnung mit fremdem Denken oder mit solchem, das für was für uns auch vielleicht manchmal feindlich entgegenkommt?
Ich glaube, es wird ja erst feindlich, wenn es wir feindlich anschauen. Das Interessante ist ja zum Beispiel bei Gastfreundschaft, dass im Lateinischen Hospes und Hostes ganz nah beieinander liegt. Das eine ist der Gast und das andere ist der Feind. Mhm. Und ich merke eigentlich jetzt auch in Tutzing, wir haben einen super Helferkreis. Zu uns kommen viele Fremde. Und sobald ich die kennenlerne und eine Beziehung aufbaut, ist das kein Feind mehr. Als Feinde behandle ich sie, wenn ich sie in Masse sehe und als bedrohliche Stückzahlen. Aber sobald ich mit jemandem ein bisschen in Kontakt komme, dann ist ganz was anderes da. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auch öffnen und aufmachen füreinander. Und dann würde manche Feindschaft vielleicht auch umgebogen wie die Schwerter zu Pflugscharen.
Gerade wenn man die Menschen persönlich sieht und schön auch so die benediktinische Gastfreundschaft so zu lesen als jemand, der einfach der ganz andere ist und ich lasse mich auf diesen anderen ein und zum Feind wird er nur, wenn ich ihn so erlebe. Ja. Frau Lederer ruft uns an aus Albach in Tirol. Grüße Sie, Frau Lederer.
Grüß Gott, Schwester. Also ich muss ja sagen, ich bin sehr dankbar für diese Lebenszeugnisse. Da sage ich immer noch, Herr Gott, danke, der Gott, Lob und Preis, sage ich immer. Ich habe ein gastfreundliches Elternhaus gehabt. Bei einem Bauern bin ich aufgewachsen. Ich bin jetzt, wäre schon 82 Jahre, war 45 Jahre Pfarrhausälterin. Mhm. Und jetzt möchte ich ganz das Letzte einkommen. Die Menschen, die ins Haus kommen, ob Sandler oder irgendwas anders ist, wenn man die Menschen annimmt, wie sie sind, dann kann man ganz viel daraus lernen. Ich muss sagen, ich habe viel Dankbarkeit kennengelernt. Was mir selber, wenn auch manchmal schwer war, also das gehört zum Leben. Wachsen tut man eigentlich am Leben. Aber wenn man offen ist für das Neue und das, was einem zufällt, in meinen Augen ist oft so im Rückblick, wenn ich manche Sachen, was ich nicht wollen habe und das anders kenne, dann war es im Rückblick immer das Bessere. Und ich kann nur Lob und Preis und Dank sagen, Herr Gott, alles für das Schwere, für das Gute, für das Schöne. Und jetzt in alten Tagen erinnere ich mich ganz besonders an die vielen, vielen schönen Bekanntschaften, Freundschaften und Feiern und alles. Vergiss Gott für Ihre Zeugnis.
Ja, vielen Dank, ja. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir uns vorstellen, wir hätten nichts Fremdes in uns aufgenommen, wir wären ja unheimlich arm. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch einen anderen Blick machen.
Dankeschön, Frau Lederer, für Ihren Anruf 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. Sie haben auch noch einen Satz gesagt, Schwester Ruth, Sie haben gesagt, mir leben viel auf Kosten anderer. Das wird Ihnen so bewusst auch durch den Umgang mit Ordensleuten, die in anderen Kontinenten leben und einfach auch wahrscheinlich aufzeigen, einem nahe bringen, was die Menschen dort vor Ort wirklich leben, in Afrika, Asien und so weiter, wo Ihr Orden ist ja in Lateinamerika, Asien, Afrika präsent und Sie haben auch immer wieder Kontakte miteinander, haben Gruppen von Schwestern, die aus den anderen Ländern regelmäßig nach Tutzing kommen, eben als dem Haus, von dem die Gründung ausging und können da eben aus erster Hand das auch alles erleben, erfahren. Für mich ist die Frage dieser Satz, wir leben viel auf Kosten anderer. Ich denke, wir sind uns dessen oft gar nicht so richtig bewusst, wenn wir einfach hier hingehen und einfach in den Supermarkt und uns freuen, wenn das Essen halt möglichst billig ist.
Ja, genau dieses Kriterium, dass es möglichst billig ist. Ich denke, heute gibt es unendlich viele Filme, könnten wir uns anschauen, wo wir sehen, wie einfach Menschen ganz brutal ausgebeutet werden. Und gestern war, glaube ich, dieser Tag, wo wir so viel Energie verbrauchen, wie andere, glaube ich, im ganzen Jahr verbrauchen. Und ab heute, oder wo wir selber erzeugen können, glaube ich, der Tag war gestern. Und den Rest des Jahres leben wir auf Kosten anderer. Das hat mich sehr erschreckt, das gestern zu hören, dass das so eine Riesendimension ausmacht. Aber ich glaube, wir können in vielen Bereichen gucken, wo lebe ich auf Kosten von jemand anderer und wie leben wir wirklich auf Augenhöhe und auf Wertschätzung gegenseitig. Das passiert ganz schnell, dass ich mir etwas rausnehme auf Kosten anderer.
Und ist das jetzt ein Plädoyer für sich selber versorgen oder geht es da auch um eine Achtsamkeit, auch gerade im Konsum, in dem, was unsere Welt ja so intensiv lebt im Moment?
Ich denke, das ist ein riesengroßes Feld. Das ist das Feld zu gucken, wo holen wir unsere Produkte her? Machen wir das von der Nähe oder von der Ferne? Zahle ich dann auch einen fairen Preis? Wie werden die Menschen entlohnt bei den Produkten, die ich kaufe? Fahre ich mit dem Auto oder fahre ich mit dem Fahrrad? Also wir haben ja uns inzwischen einen Lebensstil angewöhnt, den können wir uns eigentlich nicht leisten und der tut uns auch oft gar nicht gut. Ich merke auch ganz oft bei Leuten, die zum Beispiel mal einige Tage zu uns in Stille kommen, wenn die einfach mal rausgehen und wieder Natur entdecken, wo alles gratis vor uns liegt, wie bereichernd die kommen und merken, sie brauchen gar nicht x Geräte um sie rum, wo angeblich das Leben rauskommt, sondern ich glaube, wir haben so viel auch kostenlos von unserem Gott geschenkt, dass wir wirklich mehr leben sollten mit dem, was vor uns da ist und wirklich einfach auch gut gucken, wo wird einfach um des Geldes willen Menschen kaputt gemacht. Und das ist etwas, was mir am Benedikt einfach mehr und mehr fasziniert, wie er wirklich guckt, dass der Einzelne zu dem auch kommen darf, was er braucht, ob er mehr braucht, weniger braucht, dass man sich das aber auch immer überlegt. Und wir leben als Benediktiner jetzt keine Armut, das ist ja weit entfernt, aber wie können wir einen einfachen Lebensstil leben? Ich glaube, der ist manchmal bereichernder, als wenn man sich alles Mögliche leistet.
Also das viele Überflüssige, was wir uns einfach angewöhnt haben. Ich denke auch oft, gerade so Produkte, die jetzt zum Beispiel fair gehandelt sind oder biologisch hergestellt sind halt, da hört man oft, das ist viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Stellt sich natürlich die Frage, was wir uns sonst noch alles leisten müssen oder zu müssen meinen.
Brauche ich das dritte Handy oder ich weiß nicht was. Und also mich erschreckt es immer, wenn ich so manche Filme anschaue, wie Produkte eben hergestellt werden und wie die Arbeitsbedingungen sind in manchen Ländern. Da mag ich bald nichts mehr essen und nichts mehr anziehen. Also es ist erschreckend, finde ich, wie sehr uns der Mensch aus dem Blick geraten ist in vielem. Ich finde es ganz erschreckend, auch inzwischen hier in Deutschland mit Arbeitsverträgen, die nicht mehr dauerhaft sind. Immer diese Projektverträge, die Leute bekommen und die einfach Spielball von Unternehmen sind, wo dann die Unternehmer auch wieder Spielball sind, wo der Bezug vom Menschen einfach verloren geht. Und ich glaube, das ist eine ganz schlimme Entwicklung.
Ja, im Ordensleben gerade das Gegenteil, also Verbindlichkeit auf Lebenszeit hin. Sie haben ja auch geschildert, wie die Berufung, man meint immer, wir erzählen die Berufungsgeschichte, wie bin ich denn Ordensfrau geworden? Aber man hat Ihre Geschichte deutlich angehört. Im Kloster geht die Berufung ja weiter, also sogar vielleicht in manchen Dingen noch intensiver. Mir hat mal eine Ordensfrau gesagt, dann geht's erst richtig los. Also man gibt ja ab und wählt auch nicht mehr selber. Wahrscheinlich hätten Sie sich nicht ausgesucht, diese Leitung des Krankenhauses zu übernehmen und dann eben im Gehorsam das anzunehmen und die Berufung sich weiter entfalten zu lassen, vielleicht genau da, wo man selber nicht auf die Idee gekommen wäre.
Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja auch die hohe Kunst in der Gemeinschaft, miteinander zu hören, was für Einzelne gut ist, auch wenn die das vielleicht im Moment jetzt die Einzelne vielleicht nicht so meint, aber dass ich vielleicht auch meinen Mitschwestern traue, dass die mir was zutrauen, dass das mir auch hilft, mich in einer Weise zu entwickeln, wo ich vielleicht irgendwas sehr brach liegen lassen würde. Und das ist ja dann, wenn das gut gelingt, ist das wunderschön, dieses Aufeinanderhören und sich miteinander vertrauen lernen. So dass man wirklich das entwickeln, so dass man zu einer Reife, auch zu einer menschlichen Reife kommen. Und aus dann kann man, glaube ich, wirklich froh leben. Und ich glaube, dass das unser Gott will. Der will keine verkümmerten Leute, die sich alles Mögliche entsagen, um des Himmelreiches willen. Das gehört mit Sicherheit auch dazu. Aber Hochzeit von Kana war diese Tage wieder. Der lebt dann von der Fülle. Also das ist, beeindruckt mich schon immer wieder. Unser Gott ist immer wieder großzügig.
Da können wir sicher auch in Betrieben oder so vielleicht von einer Regel wie der des Benedikt lernen, über das Miteinander auch zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und so weiter. Vielleicht noch, die Orden hören ja wenn es gut läuft, auf den Ruf der jeweiligen Zeit, der jeweiligen Kultur, ihrer Umgebung. Was würden Sie denn sagen? Sie haben sich immer von dieser Mission in Deutschland angezogen gefühlt, Schwester Ruth. Was ist denn der Ruf heute ganz besonders an Sie als Benediktinerinnen? Wo ist der Ruf durch die Not der Menschen?
Ja, ich glaube, ein Ruf ist, wirklich miteinander zu leben, verbindlich zu leben, sich aufeinander verlassen zu können. Ich merke in Begleitungen immer wieder, wie sehr der Wunsch eigentlich da ist. Egal, ob ich das jetzt als Familie oder als Orden lebe. Man will eigentlich mit Menschen zusammenleben, denen man trauen kann und wo man daheim sein kann. Ich glaube, dass das ganz was Wichtiges ist. Und was Zweites ist auch etwas, Leute dürfen heute, haben heute so viele Möglichkeiten. Ich kann ja heute alles Mögliche. Zu meiner Zeit gab es vielleicht 5 bis 10 Berufswünsche, aber dann war meistens am Ende. Aber diese Vielfalt, die heute wieder möglich ist, ist auch eine enorme Belastung und Herausforderung, weil ich gar nicht mehr weiß, nach was soll ich denn jetzt auch etwas raussuchen. Und das merke ich heute bei vielen jüngeren Leuten, dass das auch ganz, ganz schwierig ist für die. Und jetzt als Ordensgemeinschaft zu sagen, ja, wir setzen jetzt auf diese Karte und wir engagieren uns da auch ein Leben lang. Ich mache viele Türen zu, aber das tue ich im Grunde im Leben immer. Und die Frage ist halt, auf wen setze ich mein Leben? Also, und auf Jesus Christus mein Leben zu setzen, erscheint mir einfach als sehr, sehr kostbar. Und da glaube ich, ist es wichtig, einfach davon zu erzählen und es Leuten anzubieten, was immer die dann damit machen. Aber ich glaube schon, dass das heute wichtig ist, auch eine gewisse Verlässlichkeit zu vermitteln.
Auf Jesus Christus das Leben setzen, das ist etwas ganz Kostbares. Ich glaube, das können wir als Schlusspunkt dieser Sendung stehen lassen, der Berufungsgeschichte von Schwester Ruth Schönberger, Priorin der Missionsbenediktinerinnen in Tutzing. Vielen herzlichen Dank, Schwester Ruth, dass Sie zu uns ins Studio München gekommen sind und dass Sie uns aus Ihrem Leben und Ihrem Erfahrungsschatz erzählt haben. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, dass Sie eingeladen haben. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden diese Sendung in Kürze wieder zum Nachhören finden, und zwar unter www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb auf der Internetseite Mediathek, und dann suchen Sie die Rubrik Spiritualität. In Kürze finden Sie auch diese Sendung wieder zum Nachhören, oder Sie bestellen sich eine CD unter cd-dienst@radiohoreb.de. cd-dienst@radiohoreb.de. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Ihnen allen, Schwester Ruth, und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich noch einen gesegneten Nachmittag.